Wir sind beim Thema Gott aber. Letzten Sonntag habe ich kurz angesagt, eben, dass ich so diese Melonen- und Rohschinken-Predigten noch ein bisschen fortsetzen möchte. Melonen und Rohschinken, weil Sommer ist und weil wir leichte Kost zu uns nehmen wollen. Und letzten Sonntag habe ich auch gesagt, ich tue das mit in der Hoffnung, dadurch den Sommer noch einmal aus der Reserve locken zu können. Und zumindest zeitweilig ist uns das auch gelungen, ja. Also wir hatten einen wunderschönen Freitag, wir konnten sogar draußen sitzen abends und eine gute Zeit genießen. Und heute ist es wieder so ein bisschen wankend. Aber wer weiß, vielleicht können wir auch mit dieser Melonen- und Rohschinkenpredigt heute wieder den Sommer aus der Reserve holen. Das Thema Gott aber, ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass du manchmal einfach das göttliche Aber hörst für dein Leben, für deine Situation. Dass du dich nicht einfach in den Lauf der Dinge fügst, dass du nicht einfach alles für gegeben annimmst, dass du nicht einfach denkst, ja, der Herr hat gesagt, geh, jetzt muss ich mich mit dem abfinden, in das hineinfügen, sondern dass du weißt, die Autorität des Gläubigen bedeutet, dass Gott ein Aber gesprochen hat in Christus und dass du Vollmacht und Autorität hast über dein Leben. Du sollst herrschen in deinem Leben, Römer 5, 17, und du sollst herrschen über deine Umstände. Und ich möchte diese erste CD über das Thema Gott aber, sie heißt Gott aber hörte, möchte ich gern jemandem schenken. Wer möchte diese CD? Wer war letzten Sonntag nicht da? Wer war letzten Sonntag nicht da? Und heute machen wir weiter mit diesem Thema. In 1. Korinther 15, Vers 57 lesen wir, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Gott aber sei Dank. Das göttliche Aber ist darauf gerichtet, uns den Sieg zu geben. Gott möchte, dass wir ein siegreiches Leben führen können in Christus Jesus. Er hat kein Gefallen daran, wenn seine teuer erkauften Kinder im Staub daherkriechen. Wenn sie unter den Umständen leiden, wenn sie unter dem Feind leiden, unter seinen Anläufen. Sondern Gott möchte, dass wir im Sieg leben und er hat alles getan, damit wir im Sieg leben können. Und wenn noch irgendetwas fehlt, um diesen Sieg in unserem Leben aktiv umzusetzen, dann hat er auch dafür ein Aber. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns manchmal daran erinnern, von wem all das kommt, wem wir Dank schuldig sind, von wem wir Hilfe erwarten können. Und dann ist es wichtig, dass wir mit Paulus sagen können, Gott aber sei Dank. Kannst du das von Herzen sagen? Gott aber sei Dank. Egal wie deine Umstände im Augenblick aussehen, egal was dem Feind vielleicht gelungen ist zu tun in deinem Leben, egal wie die Umstände stehen, kannst du von Herzen sagen, Gott aber sei Dank. Trotzdem sage ich Gott Dank. Wenn du das nicht tun kannst, dann solltest du es lernen. Denn das ist die Grundlage dafür, dass wir dieses göttliche Aber in unserem Leben erfahren können, auf einer regelmäßigen Basis. Und das ist es doch, was wir uns wünschen. Amen. Wir möchten nicht nur alle Jubeljahre einmal ein göttliches Aber erleben, sondern wir möchten dauernd dieses göttliche Aber erleben. Und Gott hat für so viele Situationen und für so viele Bereiche unseres Lebens ein Aber bereit. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir uns den Umständen einfach fügen. Nun, wenn wir solche Schriftstellen studieren, wo es heißt Gott aber, dann stoßen wir auf eine Kategorie, die heißt Gott aber sprach. Gott aber sprach. Es ist uns wohl bekannt, dass Gott insbesondere durch sein Wort interveniert. Wenn er etwas ändern will, wenn sich etwas ändern soll in deinem Leben, dann geschieht es ganz oft durch sein Wort. Zuerst einmal. Du hörst sein Wort, du empfängst sein Wort, du nimmst sein Wort auf und das löst einen Prozess aus, der zur Veränderung führt. Sodass du nachher dann sagen kannst, Gott aber sprach. Und wenn wir diese Art von Schriftstellen studieren, werden wir auch sehen, dass Gott nicht immer zu unseren Gunsten spricht. Was meine ich damit? dass Gott manchmal auch Korrektur in unser Leben hineinspricht. Dass wir nicht immer davon ausgehen können, dass das göttliche Aber von vornherein uns nur bestätigt. Denn um echte Veränderung zu bewirken, damit wir echte, bleibende Veränderung erfahren können, für unsere Umstände ist es ganz oft nötig, dass wir selbst uns verändern. Dass wir selbst erst einmal ein göttliches Aber hören, vielleicht für die Art und Weise, wie wir leben. Für die Art und Weise, wie wir versucht haben, die Dinge zu tun und immer wieder gescheitert sind. Lasst uns einmal ein solches Beispiel anschauen. In 1. Chronik 14, Vers 14 heißt es, und David befragte Gott wieder, also erneut. Er hatte ihn bereits zu einem früheren Zeitpunkt befragt. Er hatte ihn de facto regelmäßig befragt, aber hier geht es um etwas Konkretes, das wir auch gleich noch sehen werden. Und David befragte Gott wieder, Gott aber sprach zu ihm, du sollst nicht hinaufziehen hinter ihnen her. Umgehe sie, dass du von der Seite der Baka-Bäume an sie herankommst. Ich bin überzeugt davon, dass David eigentlich eine andere Antwort erwartet hatte. Er hatte eigentlich bereits innerlich beschlossen, Gott würde wiederum sagen, er sollte hinaufziehen. Er würde die Philister erjagen können. Gott würde die Philister in seine Hand geben. Ich bin überzeugt davon, dass er das eigentlich in seinem Herzen hatte, dass er hier nicht mit diesem göttlichen Aber gerechnet hat. Denn in Kapitel 14, Vers 10 lesen wir, wie und in welchem Zusammenhang er zum ersten Mal den Herrn befragte. Und zwar heißt es hier, da befragte David Gott, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf und ich werde sie in deine Hand geben. Das ist eine Spannung zwischen diesen beiden Versen, die auch wir oft in unserem Leben erleben, die wir oftmals erfahren. Wir haben einmal gebetet, der Herr hat uns erhört, in einer bestimmten Situation, hat uns eine Lösung gegeben und kaum kommt die nächste ähnliche Situation, meinen wir, es würde wieder genauso laufen wie beim letzten Mal. Wir sind irgendwo dazu konditioniert oder so geschaffen, dass wir in bestimmten Bahnen laufen. Und wenn wir eine Bahn erlebt haben, die scheinbar zum Erfolg führt, dann meinen wir, sie führt immer zum Erfolg. Wir sind uns nicht gewohnt, dass jemand interveniert in die Art und Weise, wie wir die Dinge tun. Und deswegen glaube ich, dass wir oftmals scheitern. Denn unsere Prinzipien, unsere menschlichen Rezepte, wie man Dinge verändern kann, sind nicht unbedingt Gottes Wege, das zu tun. Gott hat manchmal einen besseren Plan. Gott hat manchmal einen besseren Weg, der tatsächlich zum Erfolg führt. Ich meine, stell dir vor, David hätte hier einfach aus Gewohnheit oder weil er sich seiner Sache so sicher war, hätte gesagt in Vers 14, naja gut, also vielleicht habe ich die Stimme Gottes einfach falsch gehört. Ich bin überzeugt davon, dass Gott wieder will, dass wir aufziehen und die Philister erjagt. Was wäre passiert? Hätte David Erfolg gehabt mit seiner militärischen Mission? Nein, er hätte keinen Erfolg gehabt. Er wäre flach auf die Nase gefallen, wenn er hier nicht auf dieses göttliche Aber reagiert hätte. Deswegen tun wir gut daran, wenn wir den Herrn befragen wegen einer bestimmten Sache, dass wir nicht von vornherein davon ausgehen, dass Gott in einer bestimmten Weise reden muss, sondern dass wir offen bleiben für das göttliche Aber. Wir sparen uns viel Ärger und Mühe und Frustration, wenn wir mit diesem göttlichen Aber rechnen. Denn wie wir gleich noch sehen werden, dieses göttliche Aber war ja zum Schutz Davids gedacht. Es war ja nicht so, dass er gar nicht hinaufziehen sollte gegen seine Feinde, sondern er sollte es auf einem anderen Weg tun. Er sollte einen anderen Weg gehen diesmal. Gott hatte diesmal einen anderen Plan. Und weißt du, eine Sache, die wir nie vergessen dürfen, ist, dass Gott möchte, dass wir etwas lernen. Ich glaube, ein Grund, warum Gott uns manchmal herausfordert, Dinge auf andere Art und Weise zu tun, ist der, dass wir nicht in einer Routine stecken bleiben. Und dazu neigen wir alle, in einer Routine stecken zu bleiben. Ja, komm, jetzt haben wir da 2 Jahre lang, haben wir es so gemacht, jetzt machen wir es immer so. So entstehen Traditionen. Wir haben die Sache gebündelt in einer Schachtel und so muss es laufen. Aber so läuft es nicht. Bei Gott läuft es nicht so. Du kannst kein Handbuch zusammenstellen, wo du ein sicheres Rezept dir aufschreiben kannst, wie man erfolgreich lebt. Es ist immer abhängig davon, dass wir auf Gottes Stimme hören, und zwar aktuell auf seine Stimme hören. Nicht, dass wir so uns erinnern, aha, was hat Gott vor 3 Jahren gesagt, und dann tun wir einfach aus Gewohnheit das, was Gott vor 3 Jahren gesagt hat. Das kann richtig sein, es kann aber auch falsch sein. Manche Dinge müssen nicht verändert werden. Bei manchen Dingen brauchen wir nicht dauernd wieder neu das Reden Gottes, versteht mich richtig. Aber es gibt auch Bereiche unseres Lebens, wo wir manchmal bereit sein müssen, andere Wege zu gehen, wo wir auf das göttliche Aber hören sollen. Dann lesen wir in den Versen 15 und 16, also die Fortsetzung von 1. Chronik 14, 14, nachdem Gott sein Aber gesprochen hatte, lesen wir Folgendes. Und sobald du das Geräusch eines Daherschreitens in den Wipfeln der Baka-Bäume hörst, dann sollst du zum Angriff schreiten. Denn Gott ist vor dir ausgezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen. Da machte David es so, wie Gott ihm geboten hatte, und sie schlugen das Heerlager der Philister von Gibeon bis nach Geso. Ist es nicht interessant, wie detailliert Gott David Instruktion gibt? Er sagt ihm ganz genau, was er tun soll und worauf er achten soll. Wenn du das Geräusch eines Daherschreitens in den Wipfeln der Baka-Bäume hörst, dann sollst du zum Angriff schreiten, denn Gott ist vor dir ausgezogen. Seht ihr, wenn wir die Dinge einfach immer so machen, wie wir es gewohnt sind, dann können wir nicht damit rechnen, dass Gott vor uns auszieht. Aber dass Gott vor uns auszieht, ist die einzige Garantie für den Sieg. Wenn Gott nicht mit uns ist, dann gibt es keinen Sieg in diesem Leben. Wenn Gott für uns ist, wer mag dann wieder uns sein? Aber wenn wir es aus irgendeinem Grund mit Gott verscherzt haben, zum Beispiel, weil wir die Dinge einfach routinemäßig irgendwie tun, ohne auf ihn zu hören, dann werden wir keinen Sieg erleben. Es ist eine traurige Wahrheit, aber sie ist wahr. Und weißt du, manchmal wäre es mir auch lieber, ich könnte jederzeit auf einem Zettel aufschreiben, mach so und so und so und dann läuft's. Bete 3-mal in der Woche für Gemeindewachstum und die Gemeinde wird wachsen. Das kann funktionieren. Wisst ihr, ich habe Phasen erlebt, da brauchte ich nur 2 Tage zu fasten und ich wusste, am Sonntag würde die Gemeinde voll sein. Das hat mehrmals so funktioniert. Und dann gab es Situationen, wo ich 2 Tage fastete und nichts ist passiert. Warum? Weil der Herr nicht gesagt hat, ich sollte fasten. Weil der Herr etwas anderes sagen wollte, aber ich habe es gar nicht gehört. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, deswegen kann ich es euch jetzt auch nicht mitteilen. Ich bin da auch in einem Lernprozess. Aber ich möchte es lernen, auf dieses göttliche Aber zu hören und zu hören, wenn das Rauschen in den Baka-Bäumen anbricht. Denn Gott ist vor dir ausgezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen. Da machte David es so, wie Gott ihm geboten hatte. Das ist unser Part in dem Ganzen. Wenn Gott einmal aber gesagt hat, dann tun wir gut daran, wenn wir uns nach diesem Aber richten. Denn dann wird der Erfolg kommen. Dann werden wir die Schlacht schlagen können, sonst nicht. Übrigens, vielleicht wundert ihr euch, dass ich keine Brille anhabe heute. Ich habe mich auf die Suche nach einer neuen Brille gemacht, aber Gott hat gesagt, wie wäre es mit Kontaktlinsen? Gott hat durch meine Frau gesprochen. Nein, er hat zu mir gesprochen, aber meine Frau hatte das schon länger auch auf dem Herzen. Und siehst du, ich fühle mich viel wohler ohne Brille, so dass ich Gottes Aber, als ich es befolgt habe, war es mir zum Guten. Ich hätte auch stur sagen können, nein, ich brauche Brille. Ich will weiter Brille tragen. Ich sehe viel intellektueller aus mit einer Brille. Wisst ihr, ich stehe ja so auf diese Hornbrille. A la Professor sowieso. Meine Frau steht überhaupt nicht auf diese Hornbrille und ich kann es verstehen. Und ich habe mich wie neu geboren gefühlt, als ich mit diesen Kontaktlinsen auf die Straße ging. Wusste, hey, brauche keine Brille mehr. Wir müssen auf Gottes Aber hören und uns danach richten, wenn wir erfolgreich sein wollen in den Dingen, die der Herr uns aufgetragen hat. Wisst ihr, das ist auch ein Geheimnis, das wir lernen müssen. Nur weil Gott etwas grundsätzlich will, heißt das noch lange nicht, dass es uns automatisch gelingen wird, wenn wir diesem grundsätzlichen Willen Gottes folgen. Nein, wir müssen es auch auf seine Art und Weise tun. So viele Christen ruhen in dieser vermeintlichen Sicherheit, dass sie den Willen Gottes tun und dass Gott deswegen sie segnen muss. Muss er nicht. Wenn du die Dinge nicht auf seine Weise tust, wird er dich nicht segnen. Dann sagt Gott, aber ich habe nicht gesagt, dass ihr es so machen sollt. Ich habe gesagt, ihr sollt es so machen. Es ist gut, wenn wir dieses göttliche Aber auch zu unserer Korrektur annehmen. Eine andere Stelle, wo Gott aber sprach, ist Lukas 12, Vers 20 und 21. Lukas 12, die Verse 20 und 21. Hier heißt es, Gott aber sprach zu ihm, du Tor. Und gebe Gott, dass die Stimme Gottes an uns nicht so ergehen muss, dass Gott zu uns sagen muss, du Tor. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Die Rede ist hier in einem Gleichnis von Jesus, von einem reichen Mann, der sehr viele Güter hatte und der ein Farmer war vermutlich in der damaligen Zeit und der schließlich an den Punkt kam, wo er zu wenig Platz hatte für all die Güter, für das ganze Korn, für alles, was er eingebracht hat an Ernte. Und deswegen ließ er seine alten Scheunen abreißen und neue bauen, die größer waren als diese. Das heißt, er bewegte sich hauptsächlich im natürlichen Bereich, im natürlichen Leben. Er war nicht reich für Gott. Er kümmerte sich nicht um die Dinge Gottes und sagte trotzdem zu seiner Seele, komm Seele, lass es dir gut gehen, ruh aus, genieß das Leben. Denn du hast viel gearbeitet und du hast es dir verdient, man gönnt sich ja sonst nichts. So hat dieser Mensch gesprochen. Und Jesus spricht hier stellvertretend für Gott, wenn er sagt, Gott aber sprach zu ihm, du Tor. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, also all das, was du eingesammelt hast, all das, was du getan hast, für wen wird es sein? Wer wird den Nutzen davon haben? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Mit anderen Worten, all das, was dieser gute Mann getan hatte, hatte keinen Nutzen im Hinblick auf Gott. Hatte keinen Nutzen im Hinblick auf die Seele dieses Mannes. Jesus sagt, dass seine Seele von ihm gefordert würde. Er sollte etwas zu bringen haben, was den Gegenwert seiner Seele aufwiegen würde. Nun, hier ist nicht unbedingt die Rede von einem Ungläubigen. Wir lesen oder hören diesen Vers oftmals im Zusammenhang mit Ungläubigen, dass man sich bekehren solle. Und das ist eine grundsätzliche Ebene, die sicher stimmt. Aber hier geht es auch oder kann es auch um Gläubige gehen, die ihre ganze Mühe, ihre ganze Energie einsetzen für die natürlichen Dinge und sich darauf ausruhen, wenn sie bestimmte Dinge, wenn sie einen Status erreicht haben und sagen, komm Seel, lass doch gut gehen, hast einen Haufen geschafft, jetzt darfst du dich mal ein bisschen ausruhen. Was tut ein solcher Mensch, wenn er die Stimme Gottes hört, du Tor? Was wirst du dann zu geben haben als Gegenwert für deine Seele? Auch dieses göttliche Aber sollten wir hören. Auch dieses göttliche Aber sollten wir verstehen und uns danach richten. Das bedeutet, dass wir uns mehr um die Dinge Gottes kümmern, als um die Dinge des natürlichen Lebens. Es ist still geworden hier in dieser charismatischen Gemeinde. Nun möchten wir uns aber einem anderen Punkt zuwenden, nämlich Gottes Intervention zu unseren Gunsten. Gott spricht nicht nur, um uns zu korrigieren. Wir können immer auf zwei Seiten vom Pferd herabfallen. Bei manchen Leuten habe ich den Eindruck, wenn sie die Stimme Gottes hören, dann ist es automatisch gegen sie. dann hören sie immer Gottes Reden, das sie korrigiert, verbessert, in eine andere Richtung schickt, sie klein macht, ihnen sagt, was sie alles falsch gemacht haben, und das ist nicht so. Wenn Gott aber sagt zu dir, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass er dich korrigiert. Wenn Gott aber spricht in dein Leben hinein, dann kann er auch und wird er in den meisten Fällen zu deinen Gunsten ein Aber sprechen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Lasst uns solche Stellen jetzt anschauen. In 1. Mose 18, die Verse 17 und 18, heißt es vom Herrn: Der Herr aber sprach zu sich selbst oder bei sich: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Diese Stelle ist insbesondere interessant, weil es hier heißt, dass der Herr aber bei sich sprach. Das heißt, der Herr, und hier ist die Rede von Jesus, Jesus erschien Abraham zusammen mit zwei Engeln, als Abraham dort sein Zelt aufgeschlagen hatte in der Nähe von Sodom, wo es darum ging, dass Gott Sodom zerstören wollte. Und diese drei Männer, heißt es in der Schrift, kehrten bei Abraham ein, und einer dieser Männer war der Herr höchstpersönlich. Die beiden anderen waren vermutlich Engel. Und hier lesen wir dann: Der Herr aber sprach bei sich. Das heißt, der Herr selbst unterbrach seinen eigenen Denkfluss und sagte zu sich selbst: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Es ist wie wenn Gott sich hier selbst an seine eigene Verheißung erinnert, die er Abraham gegeben hat. Und damit verbunden erinnert er sich auch an das Recht, das Abraham hat, den Ratschluss Gottes zu erfahren. Was haben wir kürzlich in einer anderen Predigt gehört? Abraham aber vertraute Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Wenn wir in dieser Weise zu Freunden Gottes geworden sind, weil wir ihm vertrauen, weil wir die Gerechtigkeit empfangen haben, die er uns zugedacht hat, dann sind wir auch seine Freunde. Und wenn wir seine Freunde sind, Leute, dann möchte Gott uns Anteil haben lassen an seinem Ratschluss, an dem, was er denkt, an seinen Entscheidungen. Jesus, der Herr, war hier bereit, Abrahams Intervention anzunehmen. Und Abraham tat, was er konnte, um das Unheil von Sodom abzuwenden, aber es gelang ihm nicht, weil nicht genügend Gerechte in dieser Stadt waren. Wenn 50 Gerechte in dieser Stadt gewesen wären, dann hätte Gott die Stadt nicht zerstört. Gott, der aber sprach, hätte auch die Intervention seines Freundes Abraham angenommen. Und so ist es auch oft in unserem Leben. Gott hat nicht einfach alles festgelegt und festgesetzt und dann führt er genau das durch. Sondern es gibt viele Variablen. Es gibt viele Variablen in unserem Leben. Es gibt viele Variablen in dieser Welt, die erst noch entschieden werden müssen und die davon abhängig sind, einerseits was Gott sagt, aber auch was wir sagen. Ob wir uns als Freunde Gottes erweisen oder nicht. Denn wenn Abraham kein Freund Gottes gewesen wäre, hätte es für Jesus auch keinen Grund gegeben, hier zu sich selbst aber zu sagen. Es ist sehr viel abhängig davon, wie wir uns verhalten, ob die Dinge, die Gott bekümmern, auch uns bekümmern. Ob die Dinge, die Gott interessieren, auch uns interessieren. Ob die Dinge, die Gott ein Anliegen sind, auch uns ein Anliegen sind. Abraham war es ein Anliegen, was geschehen würde mit dieser Stadt Sodom, in der sein Neffe Lot sich niedergelassen hatte mit seiner Familie. Abraham hat sich nicht die Hände gerieben und gesagt, ja, geschieht ihm recht. Hätte halt damals, wo er sich entschieden hat für den Landstrich, da hätte er lieber etwas anderes wählen sollen. Es ist gut, dass er jetzt mal muss spüren, wann er für eine Entscheidung getroffen hat. Nein. 2. Mose 3, Vers 7. Hier lesen wir wieder: Der Herr aber sprach. Sag doch mal mit mir zusammen: Der Herr aber sprach. Der Herr aber sprach. Und zwar sprach der Herr hier: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Amtreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Ganz oft, wenn Gott aber spricht oder wenn der Herr aber spricht, dann, weil er etwas gesehen hat. Dann, weil er einen Punkt setzen will. Gott möchte einen Punkt setzen in deinem Leben, wenn du in Bedrängnis bist, wenn man dich ausnützt, wenn du zu kurz gekommen bist, wenn du beraubt worden bist, wenn du unter Krankheit leidest, wenn du unter Gebrechen leidest, wenn du unter Finanzmangel leidest. Gott möchte einen Punkt setzen. Der Herr aber sprach: Ich habe gesehen. Bist du dir dessen bewusst? Rechnest du damit, dass das Wort Gottes an dich ergeht, in diesem göttlichen Aber-Sinn? Rechnest du damit? Der Herr aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Amtreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Der Herr kennt deine Schmerzen. Der Herr kennt deine Umstände. Er kennt deine Situation besser als du selbst. Du denkst vielleicht, ja, das Ganze habe ich ausgelotet. Ich weiß, wie es mir geht. Ich weiß, wie niedergeschlagen ich bin. Ich weiß, wie schlecht es mir geht. Der Herr weiß es noch viel besser als du. Denn er wohnt in deinem Geist. 2. Mose 14, die Verse 26 und 27. Der Herr aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehren. Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück und die Ägypter flohen ihm entgegen, der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. Der Herr aber sprach zu Mose. Siehst du, wie diese göttliche Intervention zugunsten des Volkes Israel stattfand, nicht gegen sie? Zum x-ten Mal war das Volk nun seit dem Auszug aus Ägypten in einer Situation, wo es brenzlig wurde. Jetzt waren sie doch gerade durch dieses Meer durchgezogen, trockenen Fußes, und waren so errettet worden vor der ganzen ägyptischen Armee. Aber der Pharao war ja nicht dumm. Er meinte, was die können, kann ich schon lange, und ritt einfach hinterher. Er ritt einfach hinterher durchs Rote Meer. Aber weißt du was? Er rechnete nicht mit dem göttlichen Aber. Das ist oftmals das Verderben des Feindes. Auch das Verderben des Teufels. Wenn er Dinge in unserem Leben tun will, wenn er uns berauben will, wenn er gerade meint, ja, jetzt habe ich es im Sack, oder? Jetzt habe ich diese Person dann bald so weit, dass sie dem Glauben absagt. Der Feind rechnet nicht mit dem göttlichen Aber. Der Feind rechnet nicht damit, dass alles, was er gegen uns auffährt, letztlich auf ihn zurückfällt. Und weißt du, diese Dinge passieren in der geistlichen Welt tatsächlich so. Wenn der Feind uns unrechtmäßig bedrängt und belästigt und das göttliche Aber kommt, dann hat er sich die Finger verbrannt. Das ist der Grund, warum er manchmal eine Zeit lang von uns absteht. Was denkst du, warum der Feind manchmal eine Zeit lang von uns absteht? Weil wir so tapfer sind? Weil wir so beständig sind? Ich denke, es ist oftmals so, weil Gott ein Aber gesprochen hat in der unsichtbaren Welt und weil der Teufel sich einmal mehr die Finger verbrannt hat. Weißt du, es laufen mehr Dinge in der unsichtbaren Welt ab, für dich, für mich, zu unseren Gunsten, als wir es wahrhaben wollen. Und auch dieser Dinge sollten wir uns mehr bewusst werden und Gott dafür ehren und Danke sagen. Danke, Herr, für all die unsichtbaren Dinge, die du tust, zu meinen Gunsten. Danke für jedes Aber, das du sprichst in der unsichtbaren Welt, direkt zum Feind, ohne dass ich überhaupt etwas gehört habe, ohne dass ich etwas weiß davon. Aber hier war Mose selbst involviert. Wenn wir die Geschichte nachlesen, was zuvor geschehen war, dann lesen wir in 2. Mose 14, Vers 15, und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Du aber. Siehst du, das Schreien von Mose Das Beschreiben der schlimmen, argen Situation reichte nicht aus. Der Herr wies Mose zurecht: Was schreist du zu mir? Du aber erhebe deine Hand. Mit anderen Worten, nimm deine Autorität in Anspruch. Ich habe dir doch diesen Stab gegeben. Es ist nicht nur ein Wanderstecken. Es ist nicht ein Spazierstock, sondern ein Stab der Autorität. Du sollst sagen, du sollst sprechen, du aber musst ebenfalls etwas tun. Das stimmt auch mit dem überein, was wir in Jesaja 54, 17 lesen. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, in der Elberfelder heißt es, wirst du schuldig sprechen. In der Schlachter 2000 heißt es, sollst du schuldig sprechen. Du sollst es tun. Das ist eine Art Befehl. Man könnte einerseits sagen, du wirst es tun, weil es in deiner Macht steht, es zu tun. Aber hier lesen wir auch, du sollst es tun. Denn wenn du diese Zungen nicht schuldig sprichst, wer dann? Wer wird diese Zungen, die sich gegen dich erheben, schuldig sprechen, wenn es nicht du selbst tust? In der Kraft und Autorität Jesu Christi. In der Kraft und Autorität der Gerechtigkeit, die du empfangen hast von Gott, dem Allmächtigen. Das ist etwas, was wir gerne oft vergessen, nämlich, dass wir selber unseren Schnabel aufmachen müssen, dass wir selber unsere Hand erheben müssen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Die göttliche Intervention findet ganz oft dann statt, wenn wir intervenieren. Wenn wir sagen, so geht's nicht weiter. Alles, was sich jemals in meinem Leben maßgeblich verändert hat, hat sich verändert, nachdem ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich sagte, fertig, aus. So geht es nicht weiter. Und manchmal musst du verzweifelt genug sein in deinem Leben, um an diesen Punkt zu kommen. Nun, lass uns noch ein anderes Beispiel anschauen für dieses Gott aber. Eines der wichtigsten Anliegen Gottes in dieser Zeit, in der wir leben, ist, so glaube ich, die Gemeinde. Und ich bin nicht der Einzige, der das glaubt. Es gibt viele andere, die das mit mir zusammen glauben. Ich habe gerade kürzlich ein Buch gekauft und auch inzwischen schon fast fertig gelesen. Zum Thema Gemeinde, es ist eigentlich für Teenager geschrieben worden, aber es richtet sich beileibe nicht nur an Teenager, auch von der Sprache her nicht. Es ist ein Buch auch für Erwachsene. Und dieses Buch heißt Mehr als ein Sonntagsflirt. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Buch hier zu haben ist. Und es geht ganz allgemein um dein Verhältnis, deine Beziehung zur Gemeinde, wie du die Gemeinde siehst und all das. Und dieses Buch ist herausgekommen im Gerd Medienverlag, also in einem ganz normalen Mainstream-christlichen Verlag, nicht irgendwas Extremes, sondern ein ganz normales christliches Buch. Und dieses Buch ist enorm gut, es spricht mir total aus dem Herzen. Ich werde euch dieses Buch noch weiter vorstellen, sehr wahrscheinlich. In Esra 6, Vers 12 lesen wir Folgendes. Und zwar spricht hier König Darius, ein heidnischer König, der hier seine Stimme erhebt zugunsten Israels, zugunsten des Tempelbaus. Hier heißt es, der Gott aber, hier hast du es wieder, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze jeden König und jedes Volk nieder, die ihre Hand ausstrecken, diesen Erlass zu übertreten, um dieses Haus Gottes zu zerstören, das in Jerusalem ist. Ich, Darius, habe den Befehl gegeben, gewissenhaft soll er ausgeführt werden. Hier hat Gott sozusagen einen heidnischen König erweckt, zu ihm gesprochen, ihn überzeugt von einer bestimmten Sache und es ging um den Tempel in Jerusalem. Ich möchte diese Geschichte noch ein bisschen genauer mit euch anschauen, kurz. Und zwar lesen wir in Esra 6, ab Vers 6. König Darius spricht. Nun denn, Tattenai, Verwalter jenseits des Stromes, Shetar Bosnai und eure Gefährten, die persischen Beamten der Provinz jenseits des Stromes, haltet euch fern von dort, gemeint ist Jerusalem. Lasst für die Arbeit an diesem Haus Gottes, dem Verwalter der Juden und den Ältesten der Juden, freie Hand. Sie sollen bauen dürfen. Sie sollen das Haus Gottes bauen können. Sie sollen dieses Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. und von mir wird Befehl dafür gegeben, wie ihr mit diesen Ältesten der Juden verfahren sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Sie sollen von den Gütern des Königs aus der Steuer der Provinz jenseits des Stromes diesen Männern die Ausgaben pünktlich bezahlt werden, um sie nicht aufzuhalten. Stell dir das vor. Ein heidnischer König setzt sich so sehr für den Bau des Hauses Gottes ein, dass er seinen untergebenen Ministern Anweisungen gibt, dass diese Menschen nicht aufgehalten werden sollen, weil man sie nicht pünktlich unterstützt. Ist das nicht erstaunlich? Ein heidnischer König. Und dieser heidnische König hat mehr Verstand für das Haus Gottes als mancher Christ heute. Und was nötig ist, Jungstiere, Widder und Lämmer zu Brandopfern für den Gott des Himmels. Dazu Weizen, Salz, Wein und Öl. Das soll ihnen nach dem Geheiß der Priester, die in Jerusalem sind, Tag für Tag ohne Nachlässigkeit gegeben werden. Damit sie dem Gott des Himmels Räucherwerk darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Und von mir wird Befehl gegeben, jedem Menschen, der diesen Erlass übertritt, aus dessen Haus soll ein Balken herausgerissen werden und er soll als Gepfählter daran geschlagen werden und sein Haus soll deswegen zu einem Misthaufen gemacht werden. Nun gut, da kommt ein bisschen der Heide durch, ja? Ziemlich drastische Dinge, die der gute Darius hier ankündigt. Aber vom Sinn her, versteht ihr? Vom Sinn her entspricht es diesem Gott aber. Gott möchte, dass sein Haus gebaut wird und Menschen, die versuchen, diesen Bau aufzuhalten. Du hast es mit dem lebendigen Gott zu tun, nicht mit Menschen. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze jeden König und jedes Volk nieder, die ihre Hand ausstrecken, diesen Erlass zu übertreten, um dieses Haus Gottes zu zerstören, das in Jerusalem ist. Ich, Darius, habe den Befehl gegeben. Gewissenhaft soll er ausgeführt werden. Hier spricht jemand mit Autorität. Und weißt du, Gott ist sein Haus so wichtig, dass er immer wieder auch ein göttliches Aber spricht zugunsten seines Hauses. Und Menschen, Staatsoberhäupter, Regierungsbeamte, die versucht haben, das Haus Gottes anzutasten, und nicht nur das Haus Gottes in Jerusalem, sondern auch im Sinne der Gemeinde, haben sich daran die Finger verbrannt. Und jeder, egal ob er Christ ist oder nicht, der meint, er müsste seine Stimme gegen das Haus Gottes erheben, wird sich früher oder später die Finger verbrennen, weil Gott aber sagt, weil da ein göttliches Aber im Raum steht. Apostelgeschichte 2,47. Und damit komme ich zum Schluss heute. Apostelgeschichte 2,47. Sie lobten Gott, die Christen, und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber. Siehst du, hier ist wieder dieses göttliche Aber. Hier ist wieder dieses Aber des Herrn. Wenn Christen Gott loben und in Einheit zusammen sind, und gemeinsam dieses Haus Gottes bauen, dann fühlt sich Gott verpflichtet, ein Aber zu sprechen und nach diesem Aber zu handeln. Und das Aber besteht hier darin, dass er täglich die zur Gemeinde hinzutat, die gerettet wurden. Schlachter 2000 Übersetzung. In der Elberfelder fehlt das zur Gemeinde hinzu. In der Schlachter ist das drin aufgrund des anderen Grundtextes, den die Schlachter hier gebraucht. Das ist es, was der Herr tun möchte. Das ist das göttliche Aber, auch für unsere Gemeinde, nämlich dass der Herr hinzutun möchte. Er möchte Menschen hinzutun zu dieser Gemeinde. Er möchte dieses Haus bauen. Er wird dieses Haus bauen. Er wird es aufrichten und wir sind seine Mitarbeiter dabei. Preis dem Herrn. Bist du froh, dass Gott sein Aber spricht? Bist du froh, dass er ein göttliches Aber in petto hat, um dich entweder zu korrigieren oder zu deinen Gunsten, um dir Recht zu verschaffen, um dir Recht zu sprechen, um die Umstände zu verändern, so dass du auf deiner Bahn ziehen kannst. Rechne damit und du wirst es erfahren. Ich habe schon mehr als einmal in meinem Leben dieses göttliche Aber erlebt. Einmal so, einmal so. Manchmal musste der Herr mich korrigieren. Manchmal habe ich das erlebt, was David am Anfang hier in diesem Beispiel erlebt hat, dass ich nicht dieselbe Strategie wieder anwenden konnte wie auch schon. sondern die Dinge anders tun sollte. Manchmal habe ich es erlebt, dass der Herr ein Aber sprach, um mir Bahn zu schaffen. Preis dem Herrn.